In der heutigen Episode begrüße ich Jasmin Huwiler, Geschäftsführerin bei Punkt Genau Kommunikation. Heute reden wir über eine Art Love Story. Denn wie Jasmin selber sagt, hat sie sich vor 25 Jahren verliebt, nämlich ins Schreiben. Sie hat das Privileg, die Leidenschaft heute noch in ihrem Leben zu haben und hat sogar zu ihrer Profession gemacht. Kommunikation jeglicher Art ist ihre Passion. Und da gehört nicht nur Schreiben dazu, nein, zum Beispiel auch Sketchnotes, wo ich eine wunderbare Form von Geschichten erzählen finde. Um eine Geschichte geht es auch heute, nämlich die von der Jasmin. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Danke vielmals, hallo Jadi.
Ich habe ja ganz kurz versucht, dich zu umschreiben. Willst du noch etwas ergänzen oder korrigieren?
Ich finde, du hast das tiptop gemacht, das trifft auf den Punkt.
Schön, bin ich doch froh, wenn es das passt, genau. Ja, ich has, auch wenn es heute nicht unbedingt nötig wäre, bei dieser Hitze ein paar Fragen zum Warmwerden. und die erste Frage ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil du hast ja jede Art von Kommunikation gern. Wenn du dich müsstest entscheiden, welche Art von Kommunikation dir besser gefällt, sind es die Sketchnotes oder sind es Text, wo du natürlich viel mehr ins Detail kannst gehen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Mal, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, das wäre aber eine knappe Entscheidung, aber dann würde sie aufs Texten fallen, einfach weil halt Schreiben schon in der Kindheit ganz viel Platz eingenommen hat.
Ja.
Und darum das einfach noch ein bisschen mehr Bedeutung hat für mich.
Schön. Willst du rasch erklären mit deinen Worten, was du unter Sketchnotes verstehst oder was ihr denn, oder was du auch so anbietest mit dem?
Sketchnotes sind eigentlich Notizen, sage ich immer. Mhm. Also handzeichnete Notizen. In meinem Fall sind die digital gezeichnet. Das ist eine Kombination zwischen Stichwörtern, oder es können auch mal Sätze sein, und Bilder. Mhm. Das ist aber kein professionelles Zeichnen oder auch nicht vergleichbar mit dem Illustrieren. Das ist, eigentlich sage ich immer, jeder kann Sketchnoten. Man muss auch nicht können zeichnen dafür, man muss einfach können kritzeln.
Okay.
Und irgendetwas mitteilen mit dieser Sketchnote. Es kann eine Anleitung sein, irgendeine Botschaft.
Mhm. Ja, wie ich im Intro gesagt habe, ich finde es eine ganz schöne Art von Kommunikation, weil man auch ein paar Sätze eigentlich wie in einem Bild kann zusammenfassen oder muss zusammenfassen, weil wir können ja dann können schon irgendwie eine ganze Comicreihe zeichnen, aber man würde ja dann halt einfach ein Bild zeichnet man eigentlich, oder? Und muss mit dem eine Aussage ein bisschen treffen, oder?
Richtig, ja. Es gibt ganz verschiedene Arten von Sketchnotes. Also du kannst das theoretisch auf einem riesen Plakat machen mit ganz vielen kleinen Elementen.
Ja, okay.
Oder du machst eine kleine Sketchnote, wo vielleicht nur eins Menzgöckeli drauf ist oder so. Also da gibt es alles Mögliche. Das ist jedem selber überlassen.
Sehr spannend.
Gestaltet, ja.
Ja, wir kommen nachher sicher noch einmal auf das Thema zurück, oder? Wenn wir schauen, was du oder ihr auch in der Firma auch alles anbietet. Ich habe noch zwei weitere Fragen zum Warmwerden. Hast du im Business-Kontext schon mal einen schlechten Ratschlag bekommen, der dir geblieben ist, wo du sagst, zum Glück habe ich den nicht befolgt oder vielleicht habe ich ihn befolgt und würde ich heute anders machen?
Ja, es ist mir tatsächlich angeraten, wo ich soll nie Mitarbeiterinnen einstellen. Das ist eine ganz schlechte Idee.
Ui, okay.
Ich habe den Ratschlag zum Glück nicht befolgt und bin sehr froh und bereue es bis heute nicht.
Schön, ja. Ja, finde ich einen guten Punkt, dass man den aufnimmt. Hast du noch so ein bisschen die Begründung, weil man die Verantwortung hat, weil es kann etwas schief gehen?
Genau, das eine ist die Verantwortung, das andere ist halt auch beim Schreiben, sind sich Kunden extrem an einen Schreibstil gewöhnt. Und ich glaube auch ein bisschen die Angst von Kundenseite, wenn ich dann nicht mehr alles alleine mache, dass sie dann vielleicht nicht mehr ins Gleichliegen kommen oder nicht mehr in der gleichen Qualität. Und die Bedenken haben sich aber als unbegründet herausgestellt.
Sehr schön, ja. Auch das können wir sicher nachher noch anschauen, weil das ist nämlich sogar eine Frage, die ich so aufgeschrieben habe. Das ist gut, ja. Und das Letzte ist, gibt es ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du noch nie im Detail hast können recherchieren oder eintauchen, weil dir vielleicht Zeit gefällt hat?
Mhm. Es gibt tonnenweise Themen. Also ich habe immer das Gefühl, ich interessiere mich fast für zu viele Sachen. Es gibt so viel, die ich noch gerne machen würde. Vor allem im Bereich der Kommunikation. Mhm. Was mich extrem fasziniert, ist Gebärdensprache. Wieder ganz ein anderer Teil der Kommunikation, wo ich sehr gerne mal reintauchen und das lernen. Aber es ist zeitaufwendig und im Moment ist die Zeit noch nicht rum.
Sehr spannend, ja, weil eben, das habe ich jetzt irgendwie wirklich ausblendet, obwohl das ist natürlich auch ein Teil der Kommunikation oder Sprache, genau, ja. Okay. Ja, sehr spannend, ja. Gut, wenn es für dich passt, ich würde jetzt mal ein bisschen Vergangenheit zurückgumpen. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast KV gemacht. Willst du dort mal anfangen, was so ein bisschen Beweggründe sind oder was du gemacht hast, bis du eigentlich in der jetzigen Position bist? Ich habe mir an paar Orten noch ein paar Fragen aufgestellt. Du kannst gerne anfangen, ob du dort schon anfängst, weil ich habe zwar gelesen, es hat schon viel weiter vorne angefangen. Oder?
Genau. Ja. Also eigentlich habe ich das KV gemacht, so der Klassiker, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Mhm. Also das heisst, ich habe schon immer den Wunsch geäußert, ich möchte einen Beruf, den ich schreiben kann. Aber ja, dann hat man halt so, ja, als Teenie davon geredet, man möchte gerne Schriftstellerin werden. Ja. Und das ist halt nicht ein Job, wo man jetzt einfach von heute auf morgen Geld verdienen kann. Mhm. Dann natürlich auch die Eltern gesagt, jetzt tust du zuerst etwas Vernünftiges lernen, wo ich auch sehr dankbar bin, ja, dass das so ist. Glücklich bin ich im KV nie gsi. Mm-hmm. Also das sind, ich hatte sehr einen guten Lehrplatz gehabt. Ich hatte gute Leute um mich herum gehabt, aber der Job war einfach nicht das Richtige gsi für mich. Mm-hmm. Und lustigerweise bin ich dann gleich noch, ja, ich glaube, 10 Jahre im KV geblieben. Einfach an verschiedenen Orten. Ich hatte sehr gute Arbeitgeber gehabt, mich können weiterentwickeln, aber es ist immer im kaufmännischen Bereich geblieben.
Ja.
Weiterbildungen habe ich nie gemacht im KV. Ja. Genau aus dem Grund, weil es mich nicht fasziniert hat.
Klar, ja.
Und irgendwann, aber dann gleich so im 16. habe ich gefunden, das kann es nicht sein. Irgendetwas muss ich noch machen. Es kann nicht sein, dass ich schon als Kind wirklich jeden Tag und immer so gerne geschrieben habe und das einfach nicht zu meinem Beruf machen. Und dann hat es eigentlich angefangen mit der Ausbildung zur Lektorin.
Aha, ja, ja.
Genau. Mit einer Teilzeit-Selbstständigkeit auch dort angefangen und später ist dann der Fachausweis zur Texterin dazugekommen und Vollzeit-Selbstständigkeit.
Mhm. Ja, aber ich habe mir aufgeschrieben, eben, du bist eben nach dem KV, bist du an verschiedenen Orten noch gewesen, auch in der auch Kundenkommunikation dann drin. Und nachher eben bei der, beim Start von der Lektorin hast du auch eben gerade gegründet gehabt, oder? Also eben die Teilselbstständigkeit. Du bist aber ja dort doch auch noch eben angestellt gewesen, oder nebenzu. Also du bist angestellt gewesen, teilselbstständig und eigentlich die Ausbildung zur Lektorin, hat das gut aneinander vorbei passt.
Nein, das war eben eher schwierig. Ja, ja. Also es ist dann halt auch nicht so richtig zu laufen gekommen. Ja, es war ganz ein kleiner Anteil gewesen, zuerst 10, später 20%. Und gerade so in der Werbebranche, es gibt sehr viele kurzfristige Aufträge und Kunden sind häufig auch nicht bereit, vor allem auf kleinere Sachen 2-3 Wochen zu warten, was ich auch verstehe. Klar, meistens pressiert es, gerade wenn es irgendwie schnell um einen Social-Media-Post geht. Ja. Das war immer der Konflikt gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, bei der Anstellung kann ich nicht 100% geben und in der Selbstständigkeit auch nicht. Und das war dann auch der Grund gewesen, warum ich irgendwann gefunden habe, jetzt muss ich es Vollzeit machen und richtig zum Laufen bringen oder ich lasse es ganz los sein.
Ja, ja. Ja, und du hast eben die Ausbildung zur Lektorin oder höhere Fachschule für Sprachberuf gemacht, oder? Eben das als Lektorin, was beinhaltet das alles, oder? Man hat das Bild davon, aber ich weiss nicht, ob ich da alles würde bedenken, was dort eigentlich angeschaut wird oder das beinhaltet.
Ja, das war sehr eine breit gefächerte Weiterbildung gewesen, weil es halt auch ganz verschiedene Leute anspricht. Also es gibt Lektoren, die noch in den literarischen Bereich gehen, die in einem Verlag arbeiten. Dann gibt es die wie ich, die in die Werbebranche gehen, mehr in der Kommunikation mit Unternehmen zu tun haben. Und dementsprechend war auch der Unterricht sehr vielfältig gewesen. Also wir haben uns mit Gedichten befasst, mit Kinderbüchern, aber auch mit den typischen Textsorten, die eben in der Werbebranche gebraucht werden, wie ein Geschäftsbericht oder eine Webseite.
Ja.
Und das Korrektorat ist auch ein Teil des Lektorats. Also beim Korrigieren ist einfach Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung.
Ja.
Und beim Lektorieren tut man ja viel mehr Texte eingreifen, den ganzen Inhalt überarbeiten. Und das ist so grob gesagt das, was man in diesem Jahr so lernt, wie man so einen Text oder eben die verschiedenen Texte überarbeitet, damit sie Anklang findet beim Lesen, einfach gesagt.
Ja, und dann hast du... Das ist die Lektorin, die das Diplom eigentlich im Sack hatte. Du hast ja dann aber trotzdem neben der Selbstständigkeit bist du noch angestellt gewesen. Ich weiss nicht, hast du dort den Anteil Selbstständigkeit ein bisschen vergrössert oder ist der auch noch klein gewesen am Anfang oder wie hast du das versucht zu machen?
Also am Anfang war ich so bei 10-20%.
Ja.
Ich glaube, zuerst 10 und nachher 20, genau.
Ja.
Und dann hat sich das eigentlich wie von selber ergeben, weil ich habe Werbung verschickt für die Selbstständigkeit, zum Kunden gewinnen. Und habe vom einen von der einen Werbeagentur, die ich Werbung geschickt habe, die hat mir dann anstelle von einem Auftrag einen Job angeboten.
Ist das der vor, wo du in Zürich warst?
Genau, ja, okay, ja. Eine Teilzeitstelle. Ich meinte, das sind 60%.
Okay, ja, ja.
Und ich habe nebenbei dann die Selbstständigkeit durch das auf 40% erhöht. Das hat sich dann einfach so ergeben.
Ja, ja.
Bin dort ein Jahr gewesen und ja, habe mich dann nachher entschieden, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen.
Ja, ja. Genau. Sehr schön, ja. Wie ist das eben, du hast 60-40 jetzt angesprochen gehabt, oder? Ein bisschen ähnliche Aufträge, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ich kenne es ein bisschen aus meinem Bereich, oder, dass sich das manchmal ein bisschen beissen kann, dass der eine, die Arbeitgeber sagt, du, ja, am Schluss irgendwann können wir uns ein bisschen ins Gehege. Was war der Ausschlag gewesen, dass du gesagt hast, volle Selbstständigkeit? Ist es so etwas gewesen, oder hast du gesagt, nein, also ich möchte zu 100% Kunden können eigentlich bedienen?
Mhm. Nein, also Interessenskonflikt hat es eigentlich nicht gegeben, Therefore hat von Anfang an gewusst, dass ich noch derzeit selbstständig bin. Ich habe ja so Akquise gemacht, also haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Es war natürlich für mich klar gewesen, dass Kunden von ihnen tabu sind.
Natürlich, ja.
Das ist sicher so. Es hat sich nachher so ergeben, dass sie eigentlich mich nicht haben können 100% auslasten oder nicht haben können 60% auslasten, so muss ich sagen. Und es war dann wie zu wenig Arbeit für mich. Und es war der Moment, wo ich dann aber sowieso gefunden habe, so nach dem Jahr, eigentlich möchte ich sowieso Vollzeit-Selbstständigkeit. Ja. In Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln, wenn ich ehrlich bin. Ich habe viel gelernt dort, es war eine gute Zeit gewesen, aber es war wieder der richtige Moment und hat dann auch für beide Seiten so gestimmt.
Sehr schön, ja. Bevor wir jetzt genau in diesen Bereich hineinkommen, würde ich sagen, schauen wir noch die anderen Sachen an, die du auch noch gemacht hast. Du hast, du bist auch noch Dozentin gewesen, oder? Also bist du heute noch, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau.
Ja.
Bei der Schreibszene ist das, oder? Der Content Marketing Academy. Was sind dort so deine Fächer? Oder ist das auch relativ breit, wo du kannst, wo du unterrichtest?
Ja, also an der Saal bin ich auch schon als Gastdozentin eingeladen gewesen. Das ist aber, glaube ich, einmal oder zweimal gewesen. Hat sich nachher nicht mehr gegeben. Dort war es natürlich das Lektorieren gewesen von verschiedenen Werbetextsorten, weil das ist, was ich auch im Alltag viel mache. Und bei der Schreibszene habe ich im Online-Marketing Textgrundlagen unterrichtet. Im Moment habe ich es ein bisschen auf Eis gelegt, einfach aus Zeitmangel. Würde das gerne irgendwann wieder aufnehmen oder vielleicht auch etwas Eigenes kreieren, aber alles zu seiner Zeit dann.
Das ist gut. Ich habe noch eine Station drauf im 21, wo du Kommunikationsverantwortliche gewesen bist, bei Reworks. Was war dort der Hintergrund gewesen? Was hast du dort gesagt? Sag es jetzt einfach mal so, ist dort Corona gekommen, wo du gesagt hast, ja, ich wäre irgendwie froh um noch etwas Sichereres mit der Anstellung? Oder was ist dort der Hintergrund gewesen? Oder ist das eine falsche Vermutung?
Ja, nein, es war eigentlich nicht wegen Corona gewesen, weil ich muss sagen, es ist zu einem recht tiefen Tarif oder Stundenansatz auch gewesen, weil es ein Start-up ist.
Ja,
es war wirklich das Interesse gewesen, mal in so einem Start-up können mitwirken, mal Kommunikation auch aufbauen. Ist etwas sehr Spannendes, weil man so quasi von Grund auf dabei ist und kann mitwirken.
Sehr,
ist ein sehr spannendes Thema auch gewesen, wo mich auch interessiert hat. Ich kann mal ein bisschen in den Nachhaltigkeitsbereich hineinschauen, was ja heute auch immer wichtiger ist.
Ja. Willst du noch kurz sagen, was sie gemacht haben? Also was Reworks genau macht?
Sie sind eigentlich bekannt worden mit ihren Trennwänden während Corona. Und die bestehen aus Karton. Das heisst, die kann man noch recyceln. Der Karton wird auch, jetzt muss ich schauen, dass ich es nicht falsch sage, ich glaube, Schweden bezogen, wo halt für jeden gefällten Baum irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 neue Bäume gepflanzt werden.
Bin
nicht ganz sicher, ob das genau so ist. Und irgendwann ist dann eben Corona so ein bisschen Hintergrund gerückt. Die Trennwände sind nicht mehr so gefragt gewesen. Und das war auch der Moment, wo ich dann eingestiegen bin, wo wir überlegt haben, was wir sonst noch machen können. Und es sind dann so Messestände und Möbel und Retail-Artikel dazugekommen.
Okay.
Genau.
Ja, sehr spannend, ja. Genau, und der letzte Punkt, den ich noch habe, der ist jetzt mehr ein bisschen nebenzu noch. Der ist ja eigentlich auch der Grund, wieso ich auf dich zugekommen bin. Du bist ja im Juni gewesen, glaube ich, wo du im Werbeclub Zentralschweiz das Präsidium hast dürfen übernehmen. Und das habe ich dann gerade irgendwie als Anlass genommen, dich mal anzuschreiben, zu gratulieren natürlich. du bist, glaube ich, schon länger dabei, oder, im Werbeclub, oder, von der Zentralschweiz. Was macht er? Ich glaube, der Name beschreibt schon relativ genau, oder?
Ja, das Besondere an einem Werbeclub ist, eben grundsätzlich treffen sich dort Leute aus dem Marketing, aus der Werbung, aus der Kommunikation. Aber wir haben doch auch Leute dabei, die nicht in diesem Bereich tätig sind und das einfach spannend finden, weil die Anlässe ja, cool sind, weil man auf gute Leute trifft, weil man sich halt auch informieren kann. Ich meine, Werbung, Kommunikation betrifft jeden irgendwie, auch genau. Wenn man nicht in diesem Bereich beruflich tätig ist. Und ja, das ist ja so das, wo
schön.
Was beinhaltet, ja.
Ja, ja. Weißt du, wie viele, also ihr habt, glaube ich, relativ viele Anlässe, oder? Ich habe, glaube ich, gesehen, fast gegen 10 Anlässe im Jahr. Oder ist das nicht mehr ganz, oder habe ich das falsch gelesen? Ich bin nicht ganz sicher.
Ja, es ist nicht jedes Jahr gleich. Ich würde sagen, es sind vielleicht so 6-7 Anlässe im Jahr. Wobei, ich muss sagen, wir sind jetzt gerade das Programm für nächstes Jahr ganz frisch am Gestalten.
Ja, ja.
Aber ich nehme an, das wird sich so in diesem Rahmen weiterbewegen.
Okay. Ja, spannend, ja. Aber wie du gesagt hast, ich meine, eben Werbung, ja, irgendwie jeder macht eine Werbung irgendwie und kommunizieren, das macht man sowieso zwangsläufig. Ja. Auch wenn man nicht kommuniziert, kommuniziert man von dem her, ja, definitiv. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir doch gerade zum Hauptblock, wo wir eigentlich auch da sind, deine Selbstständigkeit, eben wo du schon seit dem 16. oder? Das ist ja jetzt schon eine recht lange Zeit, wo du kannst zurückschauen mit mal mehr Pensum, mal weniger Pensum und jetzt sehr viel Pensum. Ja. Und wie du am Anfang gesagt hast, bist du ja auch nicht mehr allein, oder? Du hast allein gestartet, bist relativ länger auch allein gewesen, oder? Wo das,
genau, ja.
Willst du etwas darüber erzählen?
Ja, ich bin eigentlich, jetzt muss ich überlegen, also ich habe mich Ende 2018 Vollzeit selbstständig gemacht und bis letztes Jahr im Mai bin ich allein gewesen.
Ja.
Ich muss sagen, ich hätte eigentlich schon ein Jahr früher sollen den Entscheid treffen, weil es war dort schon viel zu viel gewesen für mich allein. Ja. Aber eben so der Mut, ja, Leute einzustellen, eben so, ja, wie gehe ich mit dem um? Weil ich würde vielleicht den Text ein bisschen anders schreiben. Kann ich denn das? Wie tue ich das kommunizieren? Das sind recht viele Überlegungen dahinter gewesen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich mir wirklich sicher sein.
Ja.
Und dann ist dann im Mai letztes Jahr Saskia dazugekommen, in einer Teilzeit-Selbstständigkeit, Teilzeitanstellung als Texterin. Und Ende letztes Jahr ist in einer Teilzeitanstellung Isabella als Lektorin dazugekommen. Und die machen beide einen super Job, sind eine riesen Entlastung. Und ja, ich würde das jederzeit wieder so machen.
Ja, sehr schön, ja. Aber es gibt ja auch immer verschiedene Methoden, oder? Also bei dir sind sie angestellt, oder? Sind nicht, also sind nicht Teilhaberinnen, oder? Du hast das mit der Anstellung, haben wir das gelöst, ja. Genau. Ja, aber ich find's immer ein mutiger Schritt. Ich wäre jetzt nicht der gewesen, der dir hoffentlich den schlechten Tipp gegeben hat, macht das ja nie. Aber ich habe schon auch, muss schon sagen, ich habe schon auch Respekt davor. Ich bin bisher erst in einem Setting gewesen, wo ich gemeinsam mit anderen ihre Geschäftsführerrolle gsi bin, oder zusammen haben wir eine Firma gehabt. Aber jetzt eben bei Mitarbeitern ist halt schon eben eine gewisse Verantwortlichkeit. Wenn alle Inhaber oder Inhaberinnen sind, ist es natürlich etwas anderes. Da kann man sagen, du, wenn es jetzt mal nicht so gut geht, stecken wir vielleicht ein bisschen zurück. Aber bei Angestellten macht man das nicht, ja. Aber ja, ich finde es cool. Ich finde es sehr gut, also ein sehr grosser Schritt und auch cool, dass du jetzt so positive Erfahrungen hast können daraus ziehen.
Ja.
Wenn man jetzt auf deine Firma schaut, ich habe viele Punkte gesehen, wo du kannst anbieten, das Konzept, Strategie, Recherche, Text, alles Mögliche. Wenn du kurz müsstest pitchen oder sagen, was macht der Punkt genau, Kommunikation, wie würdest du das umschreiben?
Dann würde ich sagen, wir tun Werbe- und Kommunikationsmassnahmen für Unternehmen entwickeln und umsetzen. Und bei der Umsetzung machen wir Recherche, Konzept und Text selber. Und sobald es um die grafische Umsetzung geht, um das Erstellen von einer Webseite oder natürlich auch um den Druck, haben wir dann externe Partner, die Projekte mit uns zusammen realisieren.
Ja, sehr, sehr verständlich. Und eben, wenn ich jetzt angeschaut habe, eben, was ihr alles anbietet, ist ja eben bei der Recherche musst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Das habe ich nicht ganz können heimtun. Was heisst Recherche? Also, ist denn das, die Recherche braucht sie immer, um einen Text irgendwie zu schreiben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Also, das Recherchieren, gerade bei einem bei einem Lektorat vielleicht ein bisschen weniger, bei einem Korrektorat praktisch gar nicht, aber beim Texten gehört es eigentlich immer dazu.
Ja.
Ich habe das auch auf die Webseite genommen, weil das den Leuten häufig nicht bewusst ist, dass das dazugehört. Man kann es aber natürlich auch als einzelne Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn man sagt, ich möchte möglichst viel über ein Thema wissen, möchte dann aber selber noch irgendwie Social-Media-Posts erstellen, dann würden wir auch nur die Recherchen übernehmen. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass man im Zug von Texten einfach auch durch Recherchieren, natürlich viel online, gehört aber auch dazu, dass man über Kunden vorbeigeht, Interviews macht. Gerade für Reportagen ist man häufig einen Tag vor Ort. Vielleicht Fachstellen kontaktieren. Gehört, Recherche ist sehr, kann allerhand dazugehören. Vom persönlichen Kontakt bis zum bis Online-Recherche ist eigentlich alles dabei.
Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt auch drauf, neben dem hast du auch noch gewisse Kurse, die du anbietest, oder wo man auch kann irgendwie beziehen, wo man kann nutzen kann, oder? Wo du irgendwie auch kannst unterstützen, oder?
Ja, die sind eben auch gerade ein bisschen auf Eis gelegt.
Ja.
Zum einen aus Zeitgründen, weil es einfach im Moment sonst gerade recht viele Projekte gibt, die anstehen. Ich muss aber sagen, ich bin dort im Hintergrund dran, das frisch aufzuziehen, auch nicht alleine, mit weiteren Personen zusammen.
Ja.
Das soll auch ein bisschen grösser werden als bisher, aber ich darf noch nicht mehr.
Ist gut, ich hätte jetzt nicht schon ganz viele Punkte gehabt, aber ich tue dort nicht gross nachbohren. Einfach so als Punkt, den ich jetzt hätte wollen fragen, du musst dort nichts dazu sagen. Ich kenne es halt so, eben, dass man Kurse abbilden kann, dass man sie nicht eins zu eins muss geben, sondern irgendwie vielleicht schon vorproduziert halt irgendwie und dann vielleicht so beziehen kann. Aber das habe ich schon in anderen Bereichen auch schon gesehen. Aber ihr seid da dran.
Wir sind dran, genau. Gut, also was ich sicher weiterhin mache, sind einfach Coachings für Einzelpersonen oder auch für Firmen. Also so auf Workshops, die spezifisch auf eine Firma zugeschnitten sind. So Sachen mache ich sicher, aber wirklich so Kurs oder dann auch vielleicht grösseres, was umfangreicher ist, da sind wir dran.
Da werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Und das ist auch wichtig, dass man das... Wenn man jetzt anschaut, du hast jetzt vorhin gesagt, oder was ihr könnt anbieten, was sind so... Ich habe es nicht so gerne, wenn man sagt, typische Kunden ist wieder typische Tag. Da gibt es ja hoffentlich nicht immer, wo gleich abläuft. Aber was sind so Kunden, wo du ansprichst oder wo du sagst, ja, das sind Kunden oder das sind vielleicht jetzt auch wenige Kunden, das kann ja auch sein.
Also es sind sicher Unternehmen, nicht Privatpersonen. Außer es geht eben so um ein Coaching, um Schreibcoaching, dort können es noch Privatpersonen sein. Und bei den Unternehmen ist das tatsächlich extrem breit gefächert. Also da ist vom Einzelunternehmen, wo vielleicht Treuhanddienstleistungen anbietet, bis zum grossen Unternehmen, zum Beispiel so namhafte Fastfood-Kette oder Discounter, ich darf jetzt Namen nennen.
Ist okay.
ist alles dabei. Also wirklich auch nicht nur von der Grösse her, sondern auch von der Branche her ist das sehr vielfältig und das macht es natürlich mega spannend.
Ja, das glaube ich. Das ist natürlich ein schöner Vorteil, der auch eine Selbstständigkeit hat, wo man sich nicht auf etwas muss, auf eine Branche vielleicht auch, oder vielleicht eine Unternehmung auch muss konzentrieren. Ja, sehr schön. Wie ist denn so, eben so ein Auftrag, ist denn oft so, dass die Unternehmen zu dir kommen und sagen, hey, Jasmin, ich habe da ein Werbemittel, komme da nicht voran, kannst du mir da helfen? Und nachher siehst du neben dem Werbemittel, aber die Landingpage, was drauf geht, ist jetzt auch nicht so super und das auch nicht. Gibt es das oft, dass du eigentlich durch einen Auftrag auch noch andere Sachen siehst oder sind die Kunden sich schon sehr bewusst, was sie von dir brauchen eigentlich?
Das ist auch ganz verschieden. Ja, also ich habe wirklich Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich stehe noch gar nicht, ich brauche eigentlich bei allem Hilfe. Es gibt natürlich auch Kunden, die selber schon eine Marketingabteilung haben, die sehr strukturiert sind, die vielleicht nur noch irgendwie einen einzelnen Text brauchen, die aber keine Beratung oder kein Konzept mehr brauchen. Ja, es gibt etwa die, dass weitere Aufträge entstehen aus einer Zusammenarbeit. Ich tue jetzt sicher nicht generell, wenn jemand kommt, sagen, das und das brauchst du auch noch.
ja, klar.
Ich irgendwo, das ist dann auch so ein Aufdrängen, wo ich unsympathisch finde. Mhm. Aber was ich auch schon gemacht habe, wenn es irgendwie geheißen, ich möchte irgendwie Blogbeiträge veröffentlichen und ich habe gesehen, dass eigentlich die ganze Webseite selber schon wirklich müsste neu erstellt werden, weil schon die ganze SEO-Geschichte von der Webseite selber nicht funktioniert, dass ich einfach gesagt habe, es bringt nichts, wenn ich dir quasi Blogbeiträge verkaufe und die Webseite ist nicht benutzerfreundlich oder müsste noch ganz viel SEO-Arbeit reingesteckt werden. Ja, und das sind dann auch die Momente, wo ich das sage, weil ich es unfair fände, etwas zu verkaufen, was der Kunde nicht weiterbringt.
Ja, wäre wirklich Arbeit, die halt ja, nicht für das bringt, was er möchte. Aber genau, gut, eben, es würde auch nicht schaden, wenn man nachher dieses auch noch würde angehen würde. Aber trotzdem, ich finde es super, wenn man das auch sagt. Ja. Das ist sicher schön. Ja. Wie kann man sich die Aufträge so vorstellen? Oder? Also, es gibt wahrscheinlich auch da sehr verschiedene. Oder ist das irgendwie wie, dass man Ressourcen bei euch kauft und sagt, hey, wir brauchen fürs nächste Jahr irgendwie regelmässig, brauchen wir etwas. Oder wir brauchen irgendwie einen Contentplan, wo du das vielleicht vorschreibst, oder ist dann eher etwas so, wo es dich punktuell reinholt, dann macht man das, wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht auch mal für einen Social Post eher kurzfristig. Also wie planbar ist deine, also sind eure Ressourcen, die ihr habt?
Ist sehr schwierig zu planen. Ja. Also wir haben auch Stammkunden, die wirklich ein Jahr im Voraus planen, wo wir zum Teil auch die Contentpläne erstellen. Ja. Wo man wirklich schon vorher sieht, jede zweite Woche geht der Blogbeitrag online und im Sommer kommt das Kundenmagazin und im Winter kommt das Weihnachtsmailing. Aber nebst dem gibt es auch sehr viele Kunden, die einfach wirklich punktuell kommen.
Ja.
Und dort, das ist dann immer ein bisschen schwierig mit den Terminen oder mit den Wartefristen, je nachdem. Ja. Also ich sage immer, wenn jemand schon im Voraus weiss, ich muss zu bestimmten Zeitpunkten etwas publizieren, dann je früher als sie kommen, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch einhalten können.
Ja.
Das Planen ist manchmal wirklich ganz schwierig in unserer Branche.
Das glaube ich. Ja, weil ich frage eben, weil ich komme aus einem Bereich bei Informatikprojekten, oder, wo ich eigentlich weiss, okay, bis dahin will man eine erste Version haben, dann gibt es vielleicht eine Weiterentwicklung und dann weiss ich, dann das sollte ich eigentlich fertig sein beim Kunden. Also kann ich etwas anderes noch dazu nehmen oder vielleicht bin ich auch nicht zu 100% ausgelastet. Aber das ist ja bei euch dann eben unvorhersehbar, oder? Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
ich probiere auch immer eine möglichst gute Planung zu machen. Ich bin sehr ein strukturierter Mensch. Ich habe gerne, wenn alles schön durchgeplant ist und habe aber auch müssen lernen im Verlauf der Jahre, dass das einfach nicht immer aufgeht. Ja. Und egal, wie gut ich plane, es gibt immer Momente, wo alles über den Haufen gerührt wird. Ja. Das kann sein, weil sich beim Kunden etwas verschiebt, weil er vielleicht nicht bereit ist oder auch, weil wir mal irgendwie Krankheitsausfälle haben.
Ja, klar.
Oder weil etwas mal gleich mehr Zeit braucht, als man es erwartet hat. Das ist manchmal auch so eine Sache, einzuschätzen, wie viel Zeit brauche ich für so diese Projekte. Aber eben manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut.
Ja, also ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Aber ich glaube, jetzt, wenn man allein ist, kann man sagen, okay, wenn man mehr zu tun hat, schafft man halt einfach viel, viel mehr. Wenn man weniger zu tun hat, ist auch mal schön, dann kann man vielleicht irgendwie mal, weiß auch nicht, irgendwie mal an See runtergehen, irgendwie an einem Nachmittag, sage jetzt einfach mal etwas so. Aber bei Mitarbeitern ist ja das wahrscheinlich schon schwierig, oder? Du musst ja für deine Mitarbeiterinnen auch ein bisschen wissen, sie sollten ausgelastet sein, natürlich. Sie sollten aber auch nicht komplett überfüllt sein, oder? Und also das, wie handelst du das? Also wie gehst du das an?
Ja, das Schöne ist, dass ich, und das habe ich eigentlich auch so kommuniziert, als ich die Stelle damals ausgeschrieben habe, dass wir so ein variierendes Pensum vereinbart haben. Und das ist bei uns wirklich ein Gehen und ein Nehmen. Also das heisst, wir haben jetzt auch nicht fixe Tage vereinbart, wo sie arbeiten, sondern einfach ein gewisses Pensum. Und meine Mitarbeiterinnen dürfen arbeiten, von wo aus als sie möchten und wenn als sie wollen. Ja. Also sie sind da ganz flexibel. Und ich melde mich dann bei ihnen, wenn Arbeit reinkommt und sage, das und das würde anstehen, ich müsste es bis dann und dann haben. Und dann sagen sie, ja, ich mag das machen oder es ist zu kurzfristig.
Ja.
Und sie können sich dann das recht frei selber einteilen. Und das kommt uns halt sehr entgegen, die Flexibilität. Dafür kann es auch mal sein, wenn sie sonst viel los haben, dass sie sagen, diese Woche habe ich ein bisschen weniger Zeit, ich wäre froh, wenn ich ein bisschen weniger gäbe. Und dann habe ich dann aber noch eine Freelancerin, die dann auch jemand aus einem oder anderen abfällt.
Ja.
So kann man das ein bisschen.
Okay.
Es braucht Flexibilität von beiden Seiten her, aber da ich das von Anfang an so kommuniziert habe, habe ich eigentlich auch die Leute angesprochen, die das gesucht haben, die gerne so flexibel arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist für beide Seiten gewünscht, so empfinde ich das auch mal. Ja.
Okay. Aber du hast ein bisschen gesagt vorher, oder, wie sehr die Rollen verteilt haben. Grundsätzlich ist es so, eben, ihr könnt ja trotzdem mehrere Teile abbilden, oder nicht, dass du kannst nur das, du kannst nur das, du kannst nur das. Ja, wie macht ihr das? Habt ihr dort einfach irgendwie wirklich eine Ressourcenplanung, eben so gut wie es geht? Und wisst ja, im Lektorat haben wir irgendwie zwei Personen eigentlich, im Korrektorat vielleicht jemand oder wie auch immer. Also macht ihr die Planungen so irgendwie, dass ihr das wirklich auch schaut, wo sind die Skills verteilt irgendwie?
Ja, also ich habe eigentlich wie eine Agenda für mich selber, ja, wo ich die Aufträge rein tue. Ich kann natürlich in allen Bereichen die Sachen annehmen. Ich war am Anfang alleine und habe alles alleine gemacht. Und dann habe ich eine weitere Agenda, wo ich Planung drin habe für die zwei Mitarbeiterinnen.
Ja.
Und dort weiss ich genau, bei der Saskia ist Recherche Texte und bei der Isabelle ist Lektorieren, Korrigieren. Und dann fülle ich dort eigentlich auch fortlaufend die Agenda, eben immer natürlich Rücksprache
mit den zwei.
Und da sehe ich so eigentlich immer mit dem Blick in die Planung rein, wie viele Ressourcen sind etwa noch in welchem Bereich rum.
Ja.
Also ich muss sagen, eine ganz einfache Excel-Tabelle zu bedienen, also nicht irgendwie kompliziert, aber
Ist auch wichtig.
Funktioniert, ja.
Also es ist ja auch wichtig, dass bei der Planung nicht auch noch eine Komplexität reinkommt, weil sonst, ich hoffe, die Thematik selber ist ja dann schon eine Komplexität.
Richtig.
Ja, also sehr spannend, ja, eben, ich meine, du bist natürlich dann schon immer die Person, wo natürlich der Hub ist, Kommunikation kommt zu dir, also die Anfrage kommt zu dir und du machst dann eigentlich Planung, Verteilung hauptsächlich. Klar, immer in der Rücksprache, aber das nimmt dir natürlich dann schon ein bisschen Pensum natürlich weg, oder?
Ja, das ist so, ja. Also die ganze Kommunikation und Planung, das läuft eigentlich alles über mich. Auch die Info-Mail-Adresse wird von mir betreut. Und das war eben auch so ein Punkt gewesen, also, als ich mich entschieden habe, ich gehe jetzt auf die Suche nach Mitarbeiterinnen, habe ich wie auch gewusst, dass meine eigene Produktivität um ein gewisses Mass zurückgeht, weil ich einfach wieder mehr muss organisieren muss. Darum war für mich auch so ein Abwägen gewesen, ja, wie viel Platz nimmt das Organisieren ein? Bin ich denn überhaupt noch entlastet?
Ja.
Oder habe ich dann wieder gleich viel zu tun mit dem Organisieren? Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das ganze HR eben auswärts gegeben habe. Also ich mache das HR nicht selber, die ganzen Lohnabrechnungen und so, weil ich kenne mich zu wenig aus. Und es wäre genau so etwas, würde ich das auch noch selber machen, dann hätte ich wieder gleich viel zu tun wie vorher. Und
ja, eben, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich habe schon Diskussionen mit Kollegen gehabt, in einer kleineren Unternehmung, wo es dann mehr halt auch eben genau um so arbeitsrechtliche Fragen gegangen ist, wo ja dann schwierig ist, wenn du zum CEO musst gehen, wenn der CEO vielleicht das Problem ist von dir als Mitarbeiter. Also ich bin auch mal in einer Unternehmung drin gewesen, wo ich in der CEO, also in der Geschäftsleitung gewesen bin. Wo wir auch gesagt haben, oder? Wenn wir jetzt fünften in der Geschäftsleitung sind und jemand von uns ein Problem hat, zu wem geht er? Weil wir wissen, wir sind alle zusammen, wo miteinander reden. Das ist, von dem her finde ich das eigentlich einen spannenden Ansatz, um das wirklich auslagern, weil es kann ein bisschen eine Aussicht reingeben oder ein bisschen entlasten irgendwie.
Absolut. Ja. Das ist halt so eine neutrale Stelle, wo man im Schlimmsten, was hat es zum Glück noch nie gegeben.
Ja klar, das hoffen wir immer. Das
funktioniert sehr gut, aber ja, wenn es so wäre, dann gäbe es halt noch so eine Aussenstelle, wo das vielleicht aus neutraler Sicht kann anschauen kann. Und das ist nie schlecht, finde ich.
Ja. Eben, du hast gesagt, wenn irgendwie Kunden zu dir kommen, eben kann es sein, dass sie sagen, ja, wir brauchen vielleicht eine neue Webseite oder irgendwie sonst irgendwie neue Kommunikationsmittel. Du hast dann ein bisschen gesagt, eben, es gibt verschiedene Ansätze, eben, es gibt die Recherche, die ihr ja dann macht, aber auch eben beim Kunden. Ich in meiner Position ist das mir zum Beispiel sehr wichtig. Ich mache sehr oft Workshops, so Ideation-Workshops, wo ich zum Kunden gehe, weil ich sage immer, der Kunde versteht sich am besten. Auch mit dem Negativen, dass er eine Innensicht hat oder sie eine Innensicht hat. Aber trotzdem weiss die Person am besten eigentlich, was sie anbietet. Was hast du dort oder was habt ihr dort für Methodiken, um das, aber du hast Interviews, das hast du schon mal angesprochen gehabt. Was gibt es denn sonst noch so?
Also halt, der Klassiker ist eigentlich ein Briefing, wie wir das in unserer Branche nennen. Bei dir wahrscheinlich auch, gell?
Ja, gibt es immer noch, genau. Ganz verschieden,
Und das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten. Und ich sage, wenn jetzt jemand kommt, so vielleicht mit einem einzelnen kurzen Blogbeitrag, dann kannst du das auch mal telefonisch oder per Mail machen. Aber sobald man wirklich von Geschäftsberichten, Webseiten redet, gehe ich immer vorbei oder kommt zu mir und dann ist wirklich der persönliche Austausch im Voraus extrem wichtig. Und das kann dann auch mal 2-3 Stunden gehen oder je nachdem den ganzen Tag.
Ja.
Und dann kommt es eben sehr darauf ab, um was es geht. Bei der Webseite sitzt du einfach zusammen gegenüber, redest zwei, drei Stunden, ich stelle viele Fragen, komme möglichst viele Antworten rüber.
Besten Fall.
Genau. Und bei einem Geschäftsbericht ist dann wirklich so, dass man vor Ort geht, durchs Unternehmen durchläuft, mit den verschiedenen Leuten redet, Interviews macht. Also das ist auch jedes Mal je nach Auftrag anders. Aber sehr ein wichtiger Teil, ja.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, weil eben, meine Recherche, die geht ja nur bis zu einem gewissen Punkt, was die Unternehmung vielleicht auch hat wollen veröffentlichen, mit den meisten Fällen. Und so kommt man manchmal auch ein bisschen zwischen den Zielen noch etwas mit, über ehrlich gesagt.
Oder? Kann ich gerade sagen, so das Emotionale mitbekommen oder das Gespür entwickeln für ein Unternehmen, das kann ich nur, wenn ich vor Ort bin, wenn ich die Leute sehe, wenn ich sehe, wie die arbeiten, wie die miteinander umgehen. Und eben auch das zwischen den Zielen, das ist ganz wichtig, was du angesprochen hast. Du stellst eine Frage, du kommst eine Antwort über und du merkst, da wäre eigentlich noch mehr rum. Es ist vielleicht nicht alles ausgesprochen worden. Und also das ist so der menschliche Teil, wo wir sicher in der KI noch ein bisschen voraus sind.
Ja, schön, dass du das ansprichst. Das war zwar nicht mein nächster Punkt. Ich habe einen Post von dir gesehen, über, jetzt in dem Fall ist es vor allem ChatGPT gesehen, oder allgemein AI Writer Tools. Das ist ja nicht der einzige Anbieter. Mhm. Der war recht kritisch gewesen, oder? Deine Meinung dazu. Und, also du hast gesagt, eben zwischen den Zielen lesen und es ist nicht menschlich, oder? Also, und so etwas so zusammengefasst. Was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube schon, man darf nicht. Es geht nicht um eine grundsätzliche Abwehrhaltung. Und ich glaube, es gibt Situationen. Ich habe gerade letztes Mal mit einem Kollegen geredet, der ist in der Baubranche tätig. Ja. Und für die Ausschreibungen, so für die Devi, die sie machen, kommen immer so die gleichen Standardtexte rein. Und er sagt, das ist eine riesige Fleissarbeit. Ja. Und ChatGPT kann ihm das tiptop abnehmen. Ja. Das glaube ich auch. Da reden wir wirklich so von ein paar Sätze oder Wörter, wo es einfach um die paar Infos geht. Und da bin ich überzeugt, dass auch ChatGPT. Braucht es uns nicht. Ja. Aber sobald es halt ums Persönliche geht, eben wirklich so um Kommunikation, wie erreiche ich meine Zielgruppe, was ist mir auch wichtig, für welche Werte stehen wir, dann braucht es vor dem Schreiben so viele Gegenfragen und eben auch den persönlichen Kontakt, um das Ganze rauszuspüren, wo ich einfach der Meinung bin, am Stand heute kann das ChatGPT nicht. Ich habe ChatGPT ausprobiert. Und man merkt halt, dass ChatGPT einfach aufgrund von bereits vorhandenen Texten etwas zusammenwürfelt. Es ist halt dann vielleicht doch noch zu wenig auf einen einzelnen Kunden dann abgestimmt und hat auch viele Floskeln drin. Und ich finde, das fehlt halt, weil eigentlich ist ja ein guter Text ist perfekt auf den Kunden und auf die Zielgruppe abgestimmt und ist individuell und es sollte eigentlich kein zweiter, also klar, es gibt immer irgendetwas Vergleichbares, aber es sollte nicht so einheitsfrei sein. Und für mich ist das, was ChatGPT im Moment auch noch liefert, doch viel einheitsfrei, wenn ich das so darf
sagen. Ja, sicher. Ich bin voll bei dir. Ich bin natürlich sehr interessiert an allen technischen Neuerungen, das auf jeden Fall. Ich sehe aber auch dort, wie viele Sachen eigentlich schlecht sind an dem. Jedes Wort ist eigentlich statistisch, weil es macht Sinn, dass hinten nachkommt, oder? Und wie du gesagt hast, das wegen dem Einheitsbrei, das ist sehr oft so, dass alle Texte sehr ähnlich aufgebaut sind. Es wird etwas geschrieben und im zweiten Satz wird dann darauf referenziert, weil es das kann, mehr kann es halt nicht. Und es ist eben, wenn halt alle die Texte so schreiben, dann wird es wahrscheinlich sehr langweilig im Internet oder irgendwie sonst in Werbemitteln, weil dort tun alle Texte gleich und dann kannst du einfach noch den Firmennamen vielleicht in einem Dropdown auswählen und auswenden oder ändern und so. Nein, also ich sehe das schon auch, ich nutze es sehr, sehr viel, weil ich einerseits sehr, sehr schlechter Schreiber bin, muss ich sagen, darum mache ich einen Podcast, weil dann kann ich das ein bisschen kaschieren. Andererseits, es gibt, glaube ich, maximal etwa 10% von dem, was es mir rausgegeben hat, was ich nutze. Oder, also 1:1 nutze, würde ich jetzt sagen, weil für mich ist es meistens so, ich gebe etwas ein und schreibe mir mal irgendeinen Absatz, und dann habe ich eine Idee, oder? Also ich nutze es eigentlich als Brainstorming-Mittel, um nachher etwas Sinnvolles daraus machen, irgendwie. Ja. Nutzest du das auch oder sagst du auch, das kann ich auch selber, also so viel bringt mir jetzt das nicht?
Nein, ich nutze es nicht. Vielleicht, ist jetzt eine gute Frage, vielleicht hätte ich, wenn es das damals schon gegeben hätte, als ich so in den Anfängen gestanden bin, Vielleicht hätte ich es dann mehr gebraucht. Das kann sein. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich brauche das nicht. Ich kann andere Wege, wie ich mich lasse inspirieren. Aber es ist ganz ein guter Punkt, den du ansprichst. Weil ich finde, für das ist ChatGPT gut, gerade so für Inspirationen. Es gibt ja so ein Beispiel, es gibt ja die Slogan-Generatoren im Internet, wenn man einen Slogan sucht. Und die bringen ja auch alle möglichen absurden Vorschläge, die überhaupt nicht passen. Ja. Aber ich sage manchmal auch, oder halt, als ich unterrichtet habe, habe ich auch gesagt, wenn ihr einen Slogan kreieren müsst, geht euch dort Inspiration holen, aber dünnt als Inspiration oder als Anstoss anschauen und nicht das Gefühl haben, ich gehe jetzt das nutzen und das liefert mir dann eins zu eins etwas Brauchbares. Und ich glaube, so muss man auch die ganzen Long-Copies anschauen, die einem ChatGPT liefern.
Ja, es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe früher bei Projektnamen, so internen Projektnamen, die man hat müssen vergeben musste, oder halt auch bei Firmennamen suchen, gibt es ja auch so tolle Seiten. Namelinks zum Beispiel habe ich immer genutzt, weil da kannst du auch eingeben, sollen es Fantasienamen sein, was sind so Keywords und so. Und das ist wirklich absurd, was da kommt. Aber auch dort, du siehst 200 Namen, wo du sagst, 198 sind wirklich, sagst du es einfach so, Bullshit. Zwei davon, okay, die könnten etwas sein, aber würde ich nie eins zu eins so nehmen. Aber aus denen raus sind neue Synapsen irgendwie verbunden worden, wo man sagt, okay, das ist eine gute Idee, Aber eben, wie du gesagt hast, ich bin da grundsätzlich auch kritisch, wenn ich auch mega Fan bin von eben, was alles technisch möglich ist und mich halt als nicht so guter Schreiber halt recht kann unterstützen, dass ich zumindest irgendwie so einen Vorschlag habe oder gewisse Sachen halt einfach. Ich habe zum Beispiel so ein Tool, wenn ich etwas schreibe im Browser, das sagt, Grammatikfehler oder nimm doch da nicht das Wort machen. Manchmal geht es ein bisschen zu weit und denke so, okay, irgendwann wüsste es, dass ich es nicht mehr geschrieben habe oder wäre schneller gewesen, hätte ich einfach gesagt, schreib das. Aber mir ist jetzt einfach als Hilfe, aber ist natürlich auch nicht vergleichbar, irgendwie ein Mail zu schreiben oder einen Kommentar zu schreiben zu etwas Technischem, wie wenn man eine Marketingkampagne, das ist ja wahrscheinlich schon auch ein Unterschied, oder, für dich. Also kannst du das noch trennen? Weil ich meine, du hast wahrscheinlich einen Anspruch an dich, vielleicht auch Kunden, oder? Ich meine, du kannst wahrscheinlich nicht immer ein schluffiges E-Mail schreiben. Du denkst, der Kunde so, wie will ich denn meine Werbekampagne oder so schreiben? Oder wie ist das für dich?
Das ist wirklich ganz schwierig. Ja. Das ist etwas, wo mich vor allem auch am Anfang richtig kaputt gemacht
hat. Glaube ich,
habe auch so den Hang zum Perfektionismus. Ja. Ich glaube, den muss man auch haben, vor allem wenn man noch das Korrektorat auch noch selber übernimmt. Dann kommt es einfach auf jedes Detail drauf ab. Und ich habe am Anfang immer das Gefühl, jedes E-Mail muss perfekt sein.
Ja.
Der Anspruch eben auch an jeden Post, den man rauslässt, an jeden Blogbeitrag ist sehr hoch, weil das ist ja wie meine Referenz, oder?
Der erste
Eindruck, den die Leute haben von meiner Arbeit. Inzwischen jetzt gerade so bei den Mails, klar, Erstkontakt ist nochmal etwas anderes, aber jetzt so Kunden, die man regelmässig schreibt und die ja meine Arbeit sonst auch kennen, lasse ich jetzt schon öfters mal als 5 Kilogramm stehen, einfach auch, weil man sich sonst selber kaputt macht.
Ja.
Und irgendwie muss sagen, das ist jetzt ein Mail und das ist noch nicht der Kundenauftrag. Aber es ist immer so ein bisschen das Abwägen.
Ja.
Und ist übrigens etwas, was so in der Schulklasse immer eine riesige Diskussion auslöst.
Okay.
Du könntest an einem Text immer noch weiter endlos daran arbeiten eigentlich. Und die Frage ist so, wenn ziehe ich einen Schlussstrich, dass ich noch effizient bin. Und gleich muss die Qualität stimmen. Und das ist manchmal wirklich auch nach all diesen Jahren noch schwierig.
Ja, das glaube ich jetzt vor allem, eben vorhin, wo du gesagt hast, mit dem Korrektorat, natürlich, dort gibt es nicht einfach, es passt etwa bei 80%, weil dieses würde zu viel zu tun geben, weil für das sind ja gezahlt worden, weil ich bin jetzt gerade einer, der wirklich so sehr die 80-20-Regeln zu Herzen nimmt bei mir. Ich merke in meinem Umfeld extrem, ich bin halt vor allem im UX-Bereich daheim, auch dort sagt, man kann eigentlich nie fertig sein, man muss immer wieder optimieren. Der Punkt ist aber, irgendwann muss ein Projekt zu Boden kommen. Das attestiere ich mir, dass ich das relativ gut kann. Aber für das muss man halt auch können, über gewisse Sachen hinweg schauen, dass das noch nicht perfekt ist. Oder vielleicht eine zweite Phase braucht.
Ja.
Und also ist es spannend, dass du das gesagt hast. Ja, das ist natürlich dann wirklich schwieriger bei dir als bei einem Stück Software, wo man sagt, du, machen wir den nächsten Mal besser. Ja. Ein Text iterativ zu verbessern, ist wahrscheinlich komisch. Könnte ja. Mir vorstellen.
Es ist schon ein Lernprozess. Ich finde, bei uns kann man irgendwo mal sagen, jetzt ist einfach genug, sonst ist es übertrieben.
Ja,
Aber eben so, es gibt ja das Pareto-Prinzip.
Genau.
Und das ist manchmal wirklich schwierig, sich immer daran zu halten. Und ich glaube, das muss man dann einfach auch ein bisschen mit dem gesunden Menschenverstand beurteilen. Ist jetzt das ein sehr umfangreicher Geschäftsbericht, wo der Kunde auch sehr, sehr viel Geld ausgibt, wo über manchen Tisch geht, wo gedruckt ist, wo ich auch nicht noch irgendetwas ändern kann. Das ist dann nachher nichts.
Genau.
Oder reden wir von einem Social Media Post mit 3 Zielen, wo auch das Budget vom Kunden in der Regel begrenzt ist, weil wir ja für einen Social Media Post nicht wissen, wie viel möchte.
Ja, klar.
Ausgeben. Und je nachdem, wenn wir dann auch einschätzen, wie viel Aufwand oder wie viel Arbeit, dass wir reinstecken. Aber es ist schon so, man will natürlich immer alles absolut perfekt.
Natürlich, ja. Ja, schön, ja. Aber ich habe vorhin kurz meinen Ausflug gemacht, eben im UX-Bereich. In meinem Bereich kommt recht oft jetzt das Thema so UX-Writing auf. Mhm. Ich mache sehr viele Spezifikationen, die technisch sind, wo ich auch zum Beispiel Buttons beschreibe, sage, was da drauf steht. Ich habe das Verständnis von UX und weiss, wenn irgendwie ein Button ist, wo heisst weiter, wäre es eigentlich schön, würde es heissen weiter wo hin, zurück wo hin. Geht manchmal irgendwie wegen anderen Gründen nicht. Bist du mit dem auch schon in Berührung gekommen, mit UX-Writing? Oder sagst du, grundsätzlich ist eigentlich alles UX-Writing, ist jetzt vielleicht einfach so ein Hype-Ausdruck?
Ja, es ist lustig, da hast du mir eigentlich schon die Antwort weggenommen.
Ja, genau. Das schlechte Interview, wo eigentlich die Antwort
schon Nein, die Feststellung ist absolut richtig.
Ja.
Weil es ist wirklich so, eigentlich, ich finde, ein guter Texter hat das vorher schon gemacht. Man hat ihm vielleicht einfach noch nicht so gesagt.
Mhm.
Also es ist auch schon, als ich den Fachausweis gemacht habe, ist das auch doch schon aufgekommen. Aber bei uns hat man gleich den Begriff, obwohl es noch nicht so lange her ist, hat man noch nicht so gehört in der Weiterbildung. Ja. Aber wir haben eigentlich genau das thematisiert. Also das fängt ja schon beim Konzept an, dass ich eine richtige Navigation mache bei der Webseite, dass ich eben, was ich verlinke, dass die Leute wirklich verstehen, wo führt der Link her. Das Gleiche genau bei den Buttons. Also eigentlich gehört das grundsätzlich zu unserer Arbeit. Inzwischen gibt es einfach explizit Weiterbildungen, Kurse und Begriffe für das, wobei ich auch finde, das ist auch gut, weil das ist jetzt noch einmal mehr im Bewusstsein von den Leuten und wir können immer über alles noch mehr lernen. Also ich sage, auch ich könnte mich dort sicher noch einmal weiterbilden, aber das wäre nochmal ein spannender Bereich.
Klar,
wo du immer noch mal einen Schritt weiter könntest gehen. Aber ich glaube, rum war es immer schon. Einfach ohne
diesen
Begriff.
Ja, klar.
Genau.
Ja, aber ich finde es mega spannend. Ich merke halt jetzt auch in meinem Bereich, dass man immer und immer mehr Disziplinen eigentlich miteinander zusammenbekommt. Also ganz früher, weiss ich noch, so ein bisschen in der ersten Agenturzeiten, da hat jemand halt einen Text geschrieben, im besten Fall vorher, obwohl das hat es, glaube ich, nie gegeben. Es hat immer geheißen, der Kunde hat den Text schon, hat es nie gegeben. Es war meistens der Text, der dann spät gekommen ist. Und da hat es geheißen, ja, dann muss man ein Design machen. Manchmal ist es ist natürlich sehr entscheidend, was der Inhalt ist, oder? Einfach ein Design ins Blaue aus mit Lorem Ipsum zu machen, ist halt einfach nicht so mega cool.
Ja.
Und eben nachher hat es irgendwie eben die UX-Beratung gegeben, das hat es dort auch noch gegeben. Und jetzt kommt das immer ein bisschen mehr zusammen. Was natürlich immer ein bisschen dazu kann führen kann, dass gewisse Projekte einfach viel, viel teurer werden, oder? Also wenn man jede Disziplin wird, ganz, ganz professionell dazu nehmen, bräuchte ich irgendwie vielleicht eine Fotografin, eine Texterin, eben jemand, der sich um UX kümmert, jemand, der das Design macht. Wie ist so ein bisschen deine Wahrnehmung, wie sich das entwickelt? Weil ich sehe aktuell nicht so eine ganz lineare Entwicklung, dass ich sehe, okay, das ist der Trend. Weil ich sehe einfach so, der, der es hat, der macht es und die, die es nicht haben, die machen es halt dann nicht. Und was auch schade ist.
Empfinde ich auch ein bisschen so.
Okay.
Was ich aber schon das Gefühl habe, ist, dass so das Bewusstsein, jetzt gerade für die SEO-Optimierung, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat, weil die Leute einfach selber ja sehr viel googeln, wenn sie etwas suchen. Ja. Und demzufolge, wenn sie sich selbstständig machen oder ein Unternehmen haben, realisieren sie auch, dass sie für ihre Kunden bei der Suchmaschine eben auch irgendwie auffindbar sind.
Ja.
Und in diesem Bereich merke ich schon, dass das Bewusstsein doch sehr zugenommen hat und das Bedürfnis auch nach professionellen SEO-Text rum ist und man dann gerne das eben auch zahlt, weil man durch das auch Kunden gewöhnt. Das ist ja wirklich aktiv Aufträge reinholen, wenn man das richtig macht.
Ja, sicher. Ja.
Aber sonst ist schon so, gerade wenn du anfängst, so als Einzelperson, nicht ein riesen Budget hast, du kannst dir nicht den Texter, den Fotograf, den Webdesigner, reden wir von einem riesen Betrag, der zusammenkommt. Und meistens bleibt es dann mal, die gut können schreiben, dann vielleicht selber schreiben und gehen zu dem, der die Webseiten erstellt. Oder umgekehrt sind wir in die Webseiten und kommen dann noch zu mir für den Text. Und was ich dann häufig beobachte, ist, wenn dann so ein Unternehmen wächst und gewisse Einnahmen rum sind, dass wir dann halt das später noch einmal professionalisieren.
Ja, spannend. Ja, also eben nehme ich wirklich ähnlich wahr. Und irgendwie ist es auch logisch, man kann nicht in jedem Bereich wirklich den Experten haben. Von dem her ist es manchmal gut, dass man Agenturen hat, die vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt sind, vielleicht nicht in die Tiefe. Du hast eben vorhin SEO noch angesprochen. Mich dunkt es auch ein bisschen, die Erwartungen von SEO sind ein bisschen besser geworden, also das Verständnis von SEO. Früher war es einfach, wie komme ich auf Platz 1? Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, oder? Eher ein bisschen das Organische, oder? Wo du ja eigentlich auch unterstützt, oder? Mit dem Text. Und, also ihr macht auch SEO-Text, eben, es gibt ja wirklich auch SEO-Text, die schwierig sind zum Lesen, oder? Ihr sind wahrscheinlich, habt wahrscheinlich schon den Anspruch, auch lesbar für einen Menschen und nicht nur für Maschinen, oder?
Ja, genau. Das ist immer so, wenn eine SEO-Agentur auf eine Kommunikations- oder Textagentur trifft, ist das immer so das Konfliktpotenzial. Ja. Die SEO-Agentur möchte einfach möglichst viele Keywords in Text reinpflanzen und wir sagen immer, Textqualität steht über der Keyword-Quantität. Ja. Inzwischen kommt uns das, glaube ich, auch ein bisschen entgegen, weil die Suchmaschinen haben sich ja sehr weiterentwickelt.
Genau.
Google selber sagt ja, wir schauen immer mehr auf Qualität, auf individuelle Texte und nicht mehr nur noch auf möglichst viele Keywords.
Ja,
also das Keyword-Bashing, wie man sagt, funktioniert ja zum Glück auch nicht mehr so gut wie früher. Und
definitiv,
von dem her kommt uns das entgegen, weil es ist, wie du sagst, also im schlimmsten Fall lohne ich dir lieber mal ein Keyword weg, weil ich sage, wenn der Besucher auf die Webseite kommt und er fängt davon zu lesen und es liest sich furchtbar, weil es da nicht weisse Keywords hat, dann ist er nach 3 Sekunden weg. Und
die Tour
ist kurz gewesen, also habe ich dann auch nicht davon profitiert.
Also,
aber es gibt ja noch so viele Sachen mehr, die auf das Ranking Einfluss haben. Und
darum
finde ich, müssen gute Texte, die dich dafür länger auf der Webseite behalten, sind dann auch etwas wert.
Ja, sehr schön. Ja, sehe ich auch so. Ja. Ich bin jetzt eigentlich schon mit Ihrer aktuellen Position jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ich habe immer noch so eine Frage, auf was bist du stolz bisher mit deiner Unternehmung, die jetzt schon einige Jahre auf dem Markt ist, erreicht zu haben?
Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Soll nicht einfach ändern.
Ja. also was ich sicher stolz bin, ist, dass ich Corona gut überstanden habe, weil das ist bei mir wirklich gerade so im zweiten Jahr von der Selbstständigkeit war. Also das erste Jahr ist ja eh schon, der Aufbau ist sehr hart.
Ja, ja.
Das erste Jahr war ganz schwierig gewesen. Da denkt man manchmal, wie soll ich das noch irgendwie zu laufen bringen?
Ja.
Und dann ist gerade im zweiten Jahr, wo es halt auch verlaufen ist, so der Schlag ins Gesicht. Jetzt ist Corona, jetzt steht das Telefon wieder still.
Ja.
Und dass das geklappt hat, dass ich das überstanden habe, dass ich inzwischen eben sogar 2 Mitarbeiterinnen habe, das ist etwas, was mich stolz macht.
Definitiv,
wo ich Freude habe und wo ich aber auch, muss ich sagen, einfach einem sehr starken Umfeld zu verdanken habe. Also ich finde immer, bei allem, was du machst, so wirklich erfolgreich sein, funktioniert vor allem an dem, wenn du das richtige Umfeld hast, das dich unterstützt. Ich sage auch Kolleginnen, die das einfach akzeptieren, dass man halt viel weniger Zeit hat zum Anmachen als früher, nicht immer erreichbar ist. Der Partner, der sieht, dass man bis am Abend um 11, 12 Uhr nochmal am Laptop sitzt und keine Zeit hat. Und die Familie, die immer einem glaubt, das ist schon
ein wichtiger Punkt. Ist extrem wichtig, ja. Und eben andererseits halt auch, dass man eben die Rückendeckung auch zurückgeben kann, einerseits, aber halt auch eben du jetzt ihre Rolle bist mit Mitarbeiterinnen, halt dort auch den Rücken kann stärken, oder? Das ist dann wieder die andere Seite, die ja genauso wichtig ist. Aber es ist ja nicht einseitig, logischerweise, die Unterstützung.
Genau,
Ja, schön. Finde ich einen schönen Abschluss vom geschäftlichen Teil. Jetzt, wenn es für dich okay ist, würde ich langsam so ins Cooldown reingehen. Hast du eine gute Überleitung selber gemacht mit der Work-Life-Balance, wenn du jetzt vielleicht mal bis am Abend spät irgendwie noch am Laptop bist? Was bedeutet für dich, wenn ich jetzt sage Work-Life-Balance und Aber was bedeutet das für dich und was findest du für Weg, das irgendwie zu trennen? Oder muss man es nicht trennen?
Doch, man müsste es definitiv besser trennen als ich. Ja. Also auch dort bin ich immer noch am Lehren.
Ja.
Es klingt mir jetzt sicher besser als in den letzten Jahren. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt so das erste Jahr, wo ich sagen kann, wo ich auch mal wirklich mehrere Wochen Ferien mache. Also früher war es manchmal gar keine Ferien oder eine Woche und dann gleich jeden Tag am Laptop.
Ja. Ja.
Was natürlich aber gerade in der Aufbauzeit manchmal einfach auch gebraucht hat. Also,
klar. Ja.
Aber von dem her ist es sehr schwierig, klappt immer besser. ich finde den Ausgleich sicher mit dem Hund zu spazieren. Ich sage immer, zum Glück ist der Hund rum, weil dann muss man irgendwann einfach den Laptop auf die Seite legen und vorausgehen. Eiskunstlauf habe ich
schön, ja, ja.
seit etwa einem Jahr noch entdeckt. Also cool. So ganz auf einem hobbymässigen Niveau. Aber ja, der Ausgleich ist extrem wertvoll. Und ich habe jetzt auch gemerkt, je mehr Ausgleich ich habe und je besser die Work-Life-Balance stimmt, umso produktiver und effizienter bin ich im Alltag und erledige dann eigentlich die gleiche Arbeit wie vorher in einer kürzeren Zeit, weil ich eben mehr Energie habe.
Ja.
Also,
ja, das finde ich genau schön. Ja. Finde ich schön. Eben, ja. Ich habe bei dieser Frage oft auch ein Diskussionen, oder? Weil es gibt eigentlich so zwei Arten. Oder? Es gibt Serien, die versuchen, fix ein bisschen Alltag einzubauen, so ein bisschen mit, Micro Break, sage ich jetzt mal. Also vielleicht mit dem Hund laufen zum Beispiel, würde ich jetzt eher vielleicht als das sehen. Aber da gibt es natürlich auch Serien, die sagen, du, ich arbeite lieber Vollgas durch und habe dann vielleicht mal 2-3 Wochen, wo ich weg bin, vielleicht. Mhm. Wenn ich jetzt sicher richtig verstanden habe, bist du eher jemand, der sagt, ich will es lieber fix im Alltag inne haben, eben mit dem Hund gehen laufen oder eben Eiskunstlaufen, wie auch immer. Ja.
Mhm, genau. Ja. Also ich schaue mittlerweile sicher darauf, dass ich so 4-5 Wochen Ferien im Jahr kann machen kann,
ja.
wenn es irgendwie geht. Und sonst ist das gerade beim Schreiben halt auch so, dass man viele Pausen einlegt, wenn man gerade so eine Schreibblockade hat.
Ja, ja, ja.
Oder nach Ideen sucht, dass man dann vielleicht sagt, jetzt tue ich mal irgendwie, weiss doch nicht, etwas kochen oder eben mit dem Hund raus oder was auch immer. Eigentlich so ganz einfache Alltagssachen, weil ich sage immer so, die besten Ideen kommen so beim Zähneputzen,
ja.
beim Wäschefänken.
ja, ja.
Und darum finde ich gerade so in dem Bereich oder in dem kreativen Bereich sind so die kleinen Pausen zwischendurch eben schon sehr wichtig.
Es ist gerade gut, dass du das ansprichst, dort, wo die Ideen kommen. Habe ich auch. genau. Also, Serien Ort. Was machst du denn? Hast du die einfach im Kopf? Oder musst du die irgendwann mal aufschreiben? Oder wie machst du das?
Die kommen alle ins Handy, ins Notizen-App rein. Ja, also, ja. Das ist fix immer dabei. Und das kann mal passieren, dass ich mitten in der Nacht verwache und irgendwie 2-3 Zeilen für einen coolen Texteinstieg habe. Und dann muss ich das aufschreiben. Sonst kann ich nicht wieder einschlafen oder eben auch irgendwo unterwegs.
Ja.
Nehmen sehr viel ins Handy führen und schreiben alles auf, was mir in den Sinn kommt. Manchmal sogar Reserveideen für gewisse Branchen, wo ich gar nicht jetzt explizit Auftrag habe, die ich vielleicht irgendwann brauchen kann.
Ja, spannend. Ja, eben, dass du immer ein bisschen dran bleibst. Ja, ich kenne das. Eben, ich habe jetzt eigentlich das gefragt, weil ich das selber kenne und ich muss es unbedingt aufschreiben. Meistens ist es bei mir eher das Aufzeichnen, dass ich weiss, so könnte ich das lösen. Und eben, ich bin irgendwie am Kochen und merke so, so kann ich das Problem lösen, wenn ich jetzt irgendwie heute eine Stunde dran rumknübelt habe. Aber ja, nein, es geht mir eben sehr ähnlich, weil ich muss es dann auch machen. Ich habe es auch schon gehabt, ich musste wirklich in der Nacht aufstehen, weil ich gewusst habe, ich weiss nicht, ob ich es am Morgen noch weiss.
Ja, und das beunruhigt einen und dann kommt man gar nicht mehr zur Ruhe.
Ja. Obwohl, man würde es wahrscheinlich nicht vergessen, aber ich will es auch nicht probieren. Ja,
das Risiko ist zu groß.
Ja, voll. Ja, schön. Ich habe noch zwei Fragen. Die zweitletzte Frage ist, hast du eine Empfehlung im Bereich von den Medien? Das kann Musik, Podcast, aber kann auch ein Buch, Serie, was auch immer sein. Muss auch nicht aufs Geschäft bezogen sein, kann irgendetwas sein.
Ui, das ist jetzt ganz eine schwierige Frage, so spontan.
Ja, ich weiss.
also ist jetzt halt sehr bezogen auf meine Branche. Ja, also wir haben selber in der Weiterbildung, ist uns vom Dozent das Buch «Schreibdenken» empfohlen worden, das ich sehr spannend finde. ja, ich glaube, die anderen Empfehlungen sind nicht so cool für deine Zuhörer, weil ich bin natürlich extrem so auf den Duden und so fixiert. Und
also Duden, ja, weiss ich nicht, wie spannend das ist. Aber, ja. Das
ist vielleicht nicht so spannend. Ich meine, für mich, die coolsten Bücherreihen, die ich habe, sind alle Duden.
Okay, okay.
Da bin
okay.
ich extrem stolz, okay. Aber das ist natürlich für deine Zuhörer nicht so relevant.
Das weiss ich nicht. Das weiss ich nicht. Oder? Also, das würde mich sehr auch wundern. Ja. Ja, aber nein, sicher. Also das andere Buch, das du gesagt hast, Schreibdenken heisst das?
Ja, Schreibdenken. Ja. Ulrike, glaube ich.
Finde ich schon. Ja. Ja. Und dort geht es darum, also das ist ein Sachbuch? Oder,
ja, es geht also um den ganzen Schreibprozess, eben, okay. wie man sich eben so ins Schreiben dort reindenken, so ja. verschiedene Methoden, wie man schreiben kann. Und das ist ja. sehr spannend, vor allem wenn man sagt, ich möchte mich mal mit dem befassen, mal langsam anfangen.
Ja,
ja. Das ist sehr laiengerecht geschrieben.
Das ist gut. Ja, ja, ich finde es immer spannend, auch noch einmal rein zu sehen, wo es ein bisschen aus der Komfortzone raus ist. Ja. Von dem her, ja. Das ist spannend, ja. Und die letzte Frage, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten? Wo macht man das am besten?
Am besten auf die Webseite gehen. Dort findet man entweder die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Also man kann schreiben oder anrufen. Mhm. Und sonst findet man mich auf LinkedIn oder Instagram, wo man mir auch Nachricht schicken kann.
Schön. Ja. Wird ich auch noch verlinken.
Werbeclub vorbei.
Ah, genau. genau, gibt's auch noch. Ja, ja, ich werde sicher auch verlinken, von dem her, dass man es sicher nicht muss suchen, von dem her findet man es auch dort. Und ja, an dieser Stelle, danke vielmals, Jasmin, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ich habe es danken. Schön, dass ich hier sein durfte. Hat Spass gemacht.
Sehr gerne.